Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es war absehbar und doch wirkt es ernüchternd. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal regelrecht eingebrochen. Das teilte heute das Statistische Bundesamt mit. Und der Rückgang ist mit 10,1% sogar zweistellig. Das hatte nicht jeder auf dem Schirm. Deutschland befindet sich nun offiziell in einer Rezession. Was bedeutet das? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die Lage der Deutschen Bahn schauen und auf den Milliardenverlust bei Volkswagen eingehen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst wollen wir natürlich wissen, wie reagieren die Anleger an der Börse auf den Einbruch der deutschen Wirtschaft im zweiten Vierteljahr. Und zur Beantwortung der Frage begrüße ich jetzt Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Holz, wie also sieht es aus? Welche Rolle spielt die neue BIP-Zahl an der Börse?
Herr Helske, heute gibt es so viele Hiobsbotschaften, dass man gar nicht mehr sagen kann, was wirklich für den heftigen Rückschlag am Aktienmarkt verantwortlich ist. Der DAX trat ja die letzten 3 Tage fast auf der Stelle und heute gibt es einen echten Rums. Der DAX verliert fast 3%, das sind 360 Punkte und fällt auf 12.461 zurück. Schon vor der Veröffentlichung der BIP-Zahlen stand ein dickes Minus an der Börsentafel. Als die Horrordaten dann über den Ticker liefen, ging es noch mal eine Stufe runter. Selbst die Versicherung der amerikanischen Notenbank, weiter alle Instrumente zu nutzen, hat nicht gefruchtet. Über den Einbruch der deutschen Wirtschaft um sage und schreibe 10,1% im zweiten Quartal habe ich mit Holger Bahr, Volkswirt bei der DK Bank, gesprochen. Es sind wirklich Zahlen, die einem den Atem stocken lassen.
Das ist zweifellos richtig, denn seit quasi Menschengedenken hat es einen derartigen Einbruch der Wirtschaftsleistung nicht gegeben. Solange die Bundesrepublik besteht, hat das die geplatzte Tech-Blase oder die Finanzkrise nicht geschafft, aber das Coronavirus. Und die allerbeste Nachricht ist, diese Zahl ist quasi Vergangenheit und damit für uns zunächst einmal irrelevant geworden.
Also das müssen Sie jetzt erklären, ein solch dramatischer Absturz, das ist schon Vergangenheit. Was heißt das denn?
Naja, wir haben es ja offenkundig überlebt. Wir befinden uns jetzt Ende Juli, damit im dritten Quartal. Und alles, was jetzt an Daten gemeldet wird, ob das monatliche Statistiken sind oder demnächst dann für das dritte Quartal das Bruttoinlandsprodukt, da ist das Vorzeichen ein positives. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um bis zu 5% im dritten Quartal dann gestiegen sein.
Das gleicht aber den dramatischen Absturz jetzt nicht aus. Jeder spricht tatsächlich vom berühmten Höhepunkt, der sei schon erreicht. Die Wirtschaft hat sich auch auf den ersten Blick wiederbelebt, aber der Schein trügt doch. In den Städten sind viele Geschäfte geschlossen. 6,7 Millionen Menschen waren im Mai in Deutschland in Kurzarbeit.
Ja, die Welt ist natürlich noch nicht in Ordnung und unsere Idee ist, dass wir Ende 2021 erst wieder das Produktionsniveau erreicht haben, das wir Ende 2019 hatten. Aber der Weg dahin ist zumindest von einem Aufholprozess gekennzeichnet. Das heißt, die Wirtschaftsdaten werden über die kommenden Quartale überwiegend positive Vorzeichen haben. Das zieht sich alles, das geht nicht schnell und ist eben dem Umstand geschuldet, dass ja auch das Coronavirus eben immer noch da ist.
Und es könnte sich noch mal verstärken, die Furcht vor einer zweiten Welle, die geht jetzt um, die hat sogar den Aktienmarkt erfasst, der fast schon glaubte, die Corona-Pandemie sei überwunden. Das Rückschlagrisiko ist doch immens.
Na, sagen wir mal so, also die Erwartungen sind natürlich auch schon die, dass wir über das Winterhalbjahr auch wieder steigendere Fallzahlen haben. Aber einen kompletten Lockdown, so wie das im März, April, Mai der Fall war, das ist aus meiner Sicht auszuschließen. Wir werden eine zweite Welle wie die erste Welle aller Voraussicht nach vermeiden können.
Werden die Regierungen, die Staaten, die Notenbanken dann nochmal alle Geldschleusen öffnen, sollte es noch schlimmer kommen?
Ja, also das ist der Tenor, das gilt für die Finanzpolitik mit eventuell weiteren konjunkturstimulierenden Maßnahmen, das gilt generell auch für die Geldpolitik. Die Zeichen stehen eben darauf, dass dieser Aufholprozess auf jeden Fall fortgesetzt werden soll und insoweit, wenn Not am Mann ist, dann wird auch nochmal nachgelegt, wobei man berücksichtigen muss, dass die beschlossenen Maßnahmen ja auch schon wirken über das zweite Halbjahr und auch in 2021. 2021, wenn man auch an das deutsche Konjunkturprogramm denkt.
Lassen Sie uns den Blick zum Schluss etwas weiten. In China hat sich die Lage etwas verbessert. Aus den USA dürften heute Nachmittag aber auch furchtbare BIP-Zahlen kommen. Womit rechnen Sie da?
Ja, die werden mehr oder weniger ähnlich stark sein. Die Amerikaner annualisieren ihre Wachstumsraten ja auch nochmal, sodass dann da gerne mal 35% Minus aufscheinen können. Das ist aber in ähnlichem Umfang ein Einbruch, der sich dann auch in ähnlichem Ausmaß in der Erholung im zweiten Halbjahr zeigen wird. Ich glaube, die Märkte sind weitgehend darauf vorbereitet. Und auch hier gilt, es sind ja nur Zahlen für das schon abgeschlossene zweite Quartal. Also es ist Vergangenheit.
Ja, aber eine Vergangenheit, die noch lange nicht bewältigt ist, das war DK-Volkswirt Holger Bahr.
Ja, soweit also der Blick auf die deutsche Konjunktur, dann Ausblick auf die US-Konjunktur. Die BIP-Zahlen aus Wiesbaden haben die Frau Holz Spuren beim Euro hinterlassen.
Es hat den Euro am Vormittag etwas geschwächt. Der Euro hält sich aber weiter deutlich über der Marke von 1,17
Dollar. Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Beides, Staatsanleihen und Gold, bleiben sichere Häfen. Deutsche Anleihen sind gesucht. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,55%. Gold hält sich auf Rekordniveau bei 1.955 Dollar.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir nun noch auf die Entwicklung bei Einzelwerten. Heute gab es ja eine wahre Flut von Quartalsberichten und zwar von wirtschaftlichen Schwergewichten. Wir werden gleich noch ausführlich berichten, aber vorweg schon mal, wie kommt der neue Quartalsbericht von Volkswagen an?
Also diese Zahlen haben ähnlich durchschlagende Wirkung wie die Wirtschaftsdaten. VW-Aktien rutschen um 7% ab. Der gesamte Autosektor ist massiv unter Druck geraten, was aber auch an den dramatisch schlechten Zahlen des Konkurrenten Renault-Nissan liegt. Der Konzern meldet einen beispiellosen Verlust von über 7 Milliarden Euro.
Tief in die roten Zahlen gerutscht ist auch der Baustoffkonzern Heidelberg Zement und das Echo der Anleger.
Ja, bei 3 Milliarden Euro Verlusten in den vergangenen 3 Monaten kann es nur ein negatives Echo geben. Die Aktien sind viertgrößter DAX-Verlierer. Heidelberg Zement musste wegen der Pandemie den Wert seiner Besitztümer drastisch nach unten korrigieren und wagt trotz Erholung der Bautätigkeit keine Prognose.
Und keine guten Nachrichten gab es auch vom europäischen Flugzeugbauer Airbus. Wie wird das auf dem Parkett diskutiert?
Ja, auch bei Airbus ein Milliardenverlust von rund 1,4 Milliarden Euro. Doch die Reaktion darauf ist überraschend positiv. Die Aktien steigen im MDAX um fast 3%, obwohl dieser Verlust höher ausgefallen ist als erwartet. Aber Airbus verbrennt nicht mehr so viel Geld. Das beruhigt die Gemüter etwas.
Und gestern Abend schon legte die deutsche Börse Quartalszahlen vor. Und siehe da, hier sehen wir schwarze Zahlen. Steigt der Aktienkurs?
Man möchte ja meinen, das könnte der einzige Lichtblick sein. Nein, die Aktien fallen kräftig um 5%. Die Investoren haben nämlich noch bessere Zahlen erwartet und stoßen sich auch am langsameren Wachstum bei der deutschen Börse. Die Börse ist ja eindeutig Corona-Profiteur. Es wird deswegen einfach deutlich mehr gehandelt.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und wir hatten es ja gerade an der Börse bereits erwähnt, der Autokonzern Volkswagen hat neue Quartalszahlen vorgelegt und damit seine Halbjahresbilanz. Und die ergab, der Autobauer ist tief in die roten Zahlen gerutscht, sehr tief. Einzelheiten dazu von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Dietrich Mohaupt.
Es war die erwartet rasante Talfahrt. 1,7 Milliarden Euro Betriebsverlust im zweiten Quartal. Im gleichen Zeitraum 2019 verbuchte der VW-Konzern noch einen Gewinn von gut 5 Milliarden Euro. Im Schatten der Covid-19-Pandemie sei das gesamte erste Halbjahr 2020 eines der herausforderndsten in der bisherigen Unternehmensgeschichte gewesen. Das habe auch Einfluss auf die geplante Erhöhung der Dividende für 2019, betonte Finanzvorstand Frank Witter im Rahmen einer Telefonschalte am Vormittag.
Wir haben vor dem Hintergrund der sehr schwer absehbaren weiteren Entwicklungen versucht, einen ausgewogenen Interessenabgleich, insbesondere hinsichtlich der berechtigten Erwartungen unserer Aktionäre, der Liquiditätsentwicklung des Unternehmens und der Stabilität unseres Ratings vorzunehmen.
Und dabei ist dann eben herausgekommen, dass die Dividende unverändert bei 4,80 Euro je Stamm und 4,86 Euro je Vorzugsaktie liegen soll. Die geplante Erhöhung auf 6,50 Euro bzw. 6,56 Euro ist damit als Vorschlag für die auf den 30. September terminierte Hauptversammlung vom Tisch.
Ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Zeichen des Konzerns. Man hält das Geld zusammen.
Meint dazu Analyst Frank Schwope von der NordLB.
Es ist ja eine Situation eingetreten, die man sich vorher nicht hätte vorstellen werden können durch Corona. Und in solchen Zeiten ist es, glaube ich, nur vernünftig, das Geld zusammenzuhalten. Die Dividende ist ja auch nicht weg sozusagen. Also das Geld des Aktionärs bleibt ja im Konzern, um dann weiterzuarbeiten für die Zukunftstechnologien.
VW hatte mit drastischen Maßnahmen zur Kostensenkung auf die Corona-Krise reagiert. Über Wochen ruhten seit Mitte März die Bänder in nahezu allen Produktionsstandorten. Abrufe bei Zulieferern wurden auf Eis gelegt. Zehntausende Mitarbeiter in Deutschland waren in Kurzarbeit. All das führte zwischen April und Ende Juni zu einem Umsatzeinbruch von rund 37%. Sparen werde deshalb auch weiterhin ein ganz großes Ziel bleiben, nicht nur bei VW, betont Frank Schwope.
Bei allen Konzernen gilt momentan natürlich Geld zusammenhalten, Kosten senken. Und da werden sicherlich Sparmaßnahmen, die eh schon angedacht waren oder im Hinterkopf waren, vorgezogen. Das beschleunigt natürlich die Restrukturierung der Konzerne weltweit ungemein.
Einen Lichtblick im Zahlenwerk liefern die aktuellen Daten aus China. Dort konnte der Konzern im zweiten Quartal bereits wieder ein leichtes Wachstum erzielen. Ein positives Signal, wenn nicht eine massive zweite Corona-Welle diesen Trend wieder abwirkt, so Frank Schwope.
Ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten auch recht gut entwickeln, dass man durchaus Wachstum hat in China, gerade weil ja auch Verkäufe nicht getätigt wurden im Rahmen der Corona-Pandemie. Und dieses, was in China sich so ereignet, dürfte auch auf die anderen Regionen übertragbar sein. Ich glaube, in Europa werden wir in den nächsten Monaten auch deutlich verbesserte Zahlen sehen und in Nordamerika sicherlich auch und in Südamerika.
Abgeschrieben habe VW das Jahr 2020 noch lange nicht, betonte Finanzvorstand Witter. Insgesamt werde man natürlich beim operativen Ergebnis deutlich unter dem Vorjahreswert bleiben. Trotzdem erwarte man für das gesamte Jahr einen Gewinn.
Dietrich Mohaupt zur Halbjahresbilanz von Volkswagen. Und eine weitere Halbjahresbilanz folgt jetzt, und zwar die der Deutschen Bahn. Da war vorher ja schon durchgesickert, dass bei der Bahn erhebliche Verluste anfallen. Und so ist es auch gekommen. Es sind sogar die größten Verluste überhaupt, Dieter Nürnberger berichtet.
Ich fühle mich sicher, weil in der Regel tragen fast alle eine Maske. Ich meine, jetzt, wenn der Zug so leer ist, dann macht man die Nase frei und wenn ich mal was nasche, dann mache ich es frei.
Ist schon eine Belastung, aber viele halten sich dran. Wenn alle vernünftig sind, vielleicht sind wir da wieder schnell raus aus der Nummer.
Wer in diesen Tagen Zug fährt, hofft darauf, dass es irgendwie gut geht, sicher ist. Die Züge der Deutschen Bahn AG sind derzeit durchschnittlich nur zur Hälfte besetzt. Und natürlich gab es in den sozialen Netzwerken längst auch schon Bilder von überfüllten Abteilen mit und ohne Maskenträger. Die Corona-Pandemie hat den bundeseigenen Konzern tief in die Krise gestürzt. Im ersten Halbjahr fährt die Bahn AG deshalb einen Rekordverlust von 3,7 Milliarden Euro ein. Trotz ausbleibender Fahrgäste in Zeiten der Kontaktbeschränkungen hielt das Unternehmen einen Großteil ihres Angebots aufrecht. Für Berufspendler, auch für den Warentransport. Die Bahn habe sich als systemrelevant erwiesen, sagt Bahnchef Richard Lutz. Doch rechnen konnte sich das Ganze nicht.
Covid-19 hat die DB, wie viele andere große Konzerne in Deutschland und in der Welt auch, in die schlimmste finanzielle Krise seit ihrem Bestehen gestürzt.
Vorbei die Zeiten der Fahrgastrekorde etwa im Fernverkehr. So sank die Zahl der Reisenden im ersten Halbjahr um 37%. Der Konzernumsatz ging um rund 12% auf 19,4 Milliarden Euro zurück. Das Minus betrifft fast alle Bereiche, sagt Levin Holle, Vorstand für Finanzen und Logistik.
Bei DB Regio ging unsere Verkehrsleistung auf der Schiene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 41% zurück. Und bei DB Cargo sank sie um rund 13%. Besonders schwerwiegend war der Einbruch im Fernverkehr, um rund 44% unter dem Vorjahreswert.
Tiefrote Zahlen also, die jedoch nicht allein durch die Corona-Krise verursacht sind. So muss der Konzern beispielsweise bei der international tätigen Auslandstochter DB Arriva Wertberichtigungen von rund 1,4 Milliarden Euro vornehmen. Er gehe weiterhin davon aus, dass Arriva verkauft werden wird, sagte Finanzvorstand Levin Holle heute. Doch die Geschäfte laufen schlecht.
Das Unternehmen war schon durch den Brexit und die schwierige Entwicklung auf dem britischen Eisenbahnmarkt unter Druck geraten.
Ein Lichtblick in der Bahnbilanz: die ebenfalls international tätige Logistiktochter Schenker konnte ihr operatives Ergebnis um rund 16% im Vergleich zum Vorjahr steigern. Raus aus der Krise will die Deutsche Bahn vor allem dank anhaltender Finanzspritzen des Bundes. Die Verschuldungsobergrenze wird in diesem Jahr auf rund 27 Milliarden Euro ansteigen. Der Trend zu einer klimafreundlichen Mobilität sei ungebrochen, so Bahnchef Richard Lutz. Die Zusagen der Regierung für die Modernisierung des Netzes und der Infrastruktur verlässlich. Experten erwarten, dass das Bahndefizit bis Ende des Jahres auf rund 5 Milliarden Euro anwachsen könnte. Eine Normalisierung des Geschäfts werde wohl erst erfolgen, wenn ein Corona-Impfstoff verfügbar sei, so Konzernchef Richard Lutz.
Dieter Nürnberger über die Geschäftsentwicklung bei der Bahn. Im Betrugsskandal um den DAX-Konzern Wirecard versucht die Opposition, den Druck auf die Bundesregierung hochzuhalten. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Lisa Paus, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, äußerte sich nach der gestrigen Sondersitzung im Finanzausschuss kritisch.
Der Vorwurf war ja Marktmanipulation durch Bilanzfälschung. Und Herr Scholz hat gesagt, wir konnten nichts anderes tun, als die zuständige Prüfgesellschaft, die DPR, damit zu beauftragen. Und die DPR hat gesagt, aber für Bilanzfälschungen, da sind wir gar nicht zuständig, das können wir gar nicht. Also eine Gesellschaft damit zu beauftragen, die das gar nicht kann, ist keine Aufklärung.
Florian Tonka, der FDP-Obmann im Finanzausschuss, verwies ebenfalls auf offene Fragen. Er hält einen Untersuchungsausschuss für notwendig, weil Abgeordnete dadurch Akteneinsicht hätten. Dem Zahlungsdienstleister Wirecard wird vorgeworfen, seit 2015 seine Bilanzen gefälscht zu haben. Jetzt wird untersucht, ob es bei der Aufklärung politische Versäumnisse gab. In den USA wächst die Kritik an der Marktmacht von großen Tech-Unternehmen. Die Chefs von Amazon, Apple, Facebook und Google mussten sich gestern Abend nach deutscher Zeit Fragen im US-Kongress stellen. Die Anhörung habe ihn überzeugt, dass die Unternehmen eine Monopolmacht besäßen, hieß es danach vom Vorsitzenden des Unterausschusses für Wettbewerb, David Cicilline.
Viele der Praktiken der Tech-Unternehmen beschädigen unsere Wirtschaft. Sie verhindern Unternehmertum, sie zerstören Arbeitsplätze, verteuern Produkte. Vereinfacht gesagt, die Unternehmen haben zu viel Macht.
Der zum Justizausschuss gehörende Unterausschuss wird nun einen Bericht mit Empfehlungen vorlegen. In der Rangliste der weltgrößten Smartphone-Hersteller ist der Technologiekonzern Huawei am Rivalen Samsung vorbeigezogen. Dank starker Geschäfte im chinesischen Heimatmarkt hat Huawei im zweiten Quartal mehr Mobiltelefone verkauft als jeder andere Handyhersteller weltweit. Das geht aus einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Canalys hervor. Der Grund: Das Geschäft von Samsung ist in der Krise deutlich stärker eingebrochen als das von Huawei. Zukünftig dürfte sich Samsung aber wieder die Führung sichern. Die Corona-Krise hat den Brauereien in Deutschland im ersten Halbjahr das Geschäft verdorben. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach verkauften die Betriebe insgesamt 4,3 Milliarden Liter, knapp 7% weniger als noch im ersten Halbjahr 2019. Seitdem Restaurants wieder offen haben und kleinere Feiern erlaubt sind, hat sich der Absatz aber wieder erholt.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Seit März dieses Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland stetig gestiegen. März, der Monat, in dem sich Deutschland die letzten zwei Wochen des Monats erstmals vollumfänglich im Lockdown-Modus befand. Auch im Juli stieg die Arbeitslosigkeit weiter an. Mehr dazu aus Nürnberg von Stanislaus Kosakowski.
Im Juli hat es keine neue Arbeitslosigkeit durch Corona gegeben, sagt Bundesagenturvorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Der Anstieg um 57.000 Arbeitslose gehe allein auf saisonübliche Effekte zurück, denn vor allem Schulabgänger, die noch eine Lehrstelle suchen oder auf den Beginn ihrer Ausbildung warten, melden sich im Juli arbeitslos, erläutert Terzenbach.
Neben Saisonmustern, zum Beispiel die Ferien, hat insbesondere die Ausbildung Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. Und 2020 ist aufgrund Corona teilweise die Prüfung von Auszubildenden nach hinten geschoben worden, sodass sie sich vom Prinzip etwas später arbeitslos melden.
Deshalb sei der saisonale Anstieg der Arbeitslosenzahl diesmal sogar schwächer ausgefallen als erwartet. Dennoch steht der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Pandemie weiter massiv unter Druck, räumt BA-Vorstandsmitglied Terzenbach ein. Doch sei die Kurzarbeit ein Instrument, das sehr viel abfange.
Die Rückgänge der Kurzarbeit gegenüber Juni und Mai von über 2 Millionen ist tendenziell eine positive Nachricht. Wir sehen aber immer noch, wir sind 3,5-mal so hoch wie während der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir stabilisieren immer noch den Markt, auch wenn es sich für den einen oder anderen so anfühlt, als wenn die Krise so langsam zu Ende geht. Wir als am Arbeitsmarkt werden noch lange und jetzt gerade akut noch daran arbeiten und auch mit Kurzarbeit Beschäftigung stabilisieren.
Unternehmen haben im Juli für potenziell 190.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu März und April. Der Höhepunkt der Inanspruchnahme von Kurzarbeit ist damit vorerst überschritten, stellt Terzenbach fest. Es sei aber ungewiss, ob das so bleibt.
Alles in allem sehen wir im Moment, dass Deutschland eine bemerkenswerte Erholung durchläuft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir vor einem historischen Tief kommen und dass wir immer noch deutlich unter Vorkrisenniveau sind und dass auch diese Entwicklungen momentan alle fragil sind und über eine Dauer sich nichts sagen lässt.
In Deutschland sei momentan jeder fünfte Erwerbsfähige aufgrund von Corona arbeitslos und auch der Sektor der Minijobs sei rückläufig. Die Arbeitsagenturen würden sich auf eine Verschlechterung der Situation einrichten. Als entscheidende Faktoren nennt Herzenbach die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens, der Investitionen und das Ausmaß der Insolvenzen. Bundesagenturvorstandsmitglied Christiane Schönefeld versichert, die Arbeitsagenturen bereiten sich auf eine mögliche Insolvenzwelle im Herbst vor.
Und schulen auch unser Personal vorausschauend, wie beispielsweise für das Insolvenzgeld, weil wir da eben nicht wissen, was passiert, wenn Ende September die Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht ausläuft. Und wir können damit, wenn es notwendig wird, sehr schnell wieder in Richtung Leistungsgewährung und Existenzsicherung umsteuern.
Bisher aber sei die Zahl der Firmeninsolvenzen auffällig unauffällig, sagt BA-Vorstandsmitglied Terzenbach. Und was die Bereitschaft der Betriebe zu Entlassungen angeht, sei die im Juli zurückgegangen.
Stanislaus Kosakowski fasste die Lage auf dem Arbeitsmarkt zusammen. Und um 13.56 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Der Kabinettsbeschluss, Werkverträge und Leiharbeit in Schlachtbetrieben künftig zu verbieten, ist auch in den Wirtschaftsredaktionen der Tageszeitungen ein viel diskutiertes Thema.
Nach Ansicht des Handelsblatts geht Arbeitsminister Heil mit seinem Gesetzentwurf allerdings zu weit. Er greift auch tief in die Betriebsabläufe und Organisationshoheit von Unternehmen ein. Es darf bezweifelt werden, dass dieser Eingriff in die unternehmerische Freiheit einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalten würde. Dass Heil nun so über das Ziel hinausschießt, ist sicher auch mit dem Versuch zu erklären, jahrelanges Politikversagen zu kaschieren. Die Zustände in der Fleischindustrie waren schon vor Corona bekannt. Gehandelt hat die Politik erst im Zuge der Pandemie. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Mit der Neuregelung der Lebensmittelüberwachung hat das Kabinett einen weiteren Entwurf auf den Weg gebracht, der die Schlinge enger zieht um Betriebe, die sich partout nicht an die Regeln halten wollen. Geplant ist, dass künftig weniger Routinekontrollen erfolgen, Problembetriebe dafür umso engmaschiger überwacht werden. Es leuchtet ein, den Druck auf diejenigen zu erhöhen, die regelmäßig auffällig werden. Wenn zusätzlich die nun reduzierten Regelkontrollen tatsächlich durchgeführt werden, könnte die Novelle ein Erfolg werden. Die Anhörung von Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier zum Wirecard-Bilanzskandal vor dem Bundestagsfinanzausschuss konnte, so die Süddeutsche Zeitung, noch nicht allzu viel Licht ins Dunkel bringen. Es muss eine zweite Sondersitzung geben, zu der auch Kanzleramt und bayerische Staatsregierung eingeladen werden. Danach muss die Frage nach einem U-Ausschuss beantwortet werden. Schon jetzt spricht viel dafür. Seit die Münchner Staatsanwaltschaft wegen bandenmäßigen Betrugs ermittelt, ist klar, dass das Aufsichtsversagen auch in jahrelang zementierten bürokratischen Strukturen begründet liegt. Wenn Scholz Konsequenzen ziehen will, muss er im eigenen Hause reformieren. Die Berliner Zeitung hält Rücktrittsforderungen an BaFin-Chef Hufeld zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Damit würde den Jägern zwar eine Trophäe überreicht, der weiteren Aufklärung wäre jedoch nicht gedient. Die BaFin und Hufeld als zentrale Person müssen an der von der Opposition geforderten vollständigen Durchleuchtung aller dubiosen Vorgänge mitwirken. Hufeld weiß viel und das alles wollen auch die Steuerzahler erfahren.
Und mit diesem Blick auf Jäger und Gejagte endete die Wirtschaftspresseschau. Es folgt gleich Deutschland heute unter anderem mit einer Reportage über Proteste von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen, die wieder arbeiten wollen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.